Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Christian Zacke aus Dresden. Hey Christian, toll, dass du da bist.
Hey, hallo, freue mich sehr, dabei zu sein.
Christian leitet mit seiner Frau die Vineyard Dresden und co-leitet Vineyard Empowerment. Herzlich willkommen. Ich habe mich sehr gefreut auf die Session mit dir. Unser Thema heute brandheiß, würde ich sagen, und sehr spannend. Die Frage ist, Vineyard, wie politisch bist du? Meinst du, wir werden das klären heute?
Also ich hoffe, wir werden ein paar gute Anregungen geben. Ob wir jetzt alle Probleme heute gelöst kriegen, da würde ich sagen, müssen wir mal abwarten.
Auf jeden Fall ist der Wille da. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Kommst du aus einer Familie, die sich immer schon nach Gott ausgestreckt hat? Hat Jesus eine Rolle gespielt?
Ja, also ich bin eigentlich recht behütet aufgewachsen in einem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Das hört man wahrscheinlich auch so ein bisschen. Kein Urdresdner. Und in meiner Familie hat Glauben eigentlich keine große Rolle gespielt. Also weder in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie groß in Gottesdienste gegangen wären oder sowas, noch in dem Sinne, dass jetzt meine Familie da eine sehr ablehnende Haltung hat zum Thema Glauben. Das war einfach halt kein großes Thema. Und ich war aber als Kind, das im Kindergottesdienst, der bei uns im Dorf so parallel zum Erwachsenengottesdienst in der evangelischen Kirche stattgefunden hat. Ich war auch in der CVM-Jungschar, die es bei uns gab. Und das waren schon so für mich Berührungspunkte mit Glauben schon als Kind. Und wie gesagt, also meine Eltern haben das jetzt in dem Sinne weder aktiv gefördert, noch hatten sie da irgendwie ein Problem damit, sondern das war so nach dem Motto, na, wenn der Buch da gern hingeht, ist doch schön.
Hast du jemand gehabt, so Oma, Opa, Verwandtenkreis, der was mit Jesus zu tun hatte?
Ich hatte eine Großtante, die war so ein bisschen meine Oma von der Beziehung her. Die hat vor dem Essen gebetet, aber ansonsten war das eigentlich auch kein Thema. Also in dem Sinne kann man jetzt sagen, ich hatte so in meiner Verwandtschaft jetzt niemand, so, wo mir das zumindest bewusst gewesen wäre, dass da, ich sag mal, so ein ganz aktives Glaubensleben da ist.
Wann war dein erster Kontakt mit echtem Glauben, wie du ihn heute erfährst?
Ich habe mich mit 13 entschieden, mich konfirmieren zu lassen. Das war weniger eine Glaubensentscheidung, als dass das halt einfach so war. Hat man halt so gemacht, gab ein schönes Fest und Geschenke gab es auch. Das war so die Motivation. Und wir hatten aber bei uns im Dorf einen Pfarrer, der super engagiert war, der das ganz toll gemacht hat und der vor allem auch bewusst immer wieder auch einfach junge Leute mit eingebunden hat in diesen Konfirmandenunterricht, weil er selber schon um die 60 war. Und das war sozusagen ganz, also im besten Sinne ein sehr väterlicher Typ, aber jetzt niemand, mit dem du als Jugendlicher so auf Augenhöhe gut hättest sprechen können. Und das hat er einfach sehr weise gelöst. Und das war für mich wirklich so, dieser Konfirmandenunterricht, eigentlich der Weg, wie ich dann auch zu Jesus gefunden habe. Und ich war dann auch einige Jahre lang auch Mitglied in so einer, einfach einer Gruppe von jungen Leuten, die auch so unter dem Dach dieser evangelischen Kirche auf dem Dorf dort Glauben gelebt hat. Und das hat mich einfach auch sehr, sehr geprägt. Also ich glaube, vieles von dem, was heute uns als Vineyard auch prägt, habe ich dort schon mitbekommen. Das war zwar damals in dem Sinne keine Vineyard, aber es gibt ja den schönen Satz, du wirst nicht Vineyard, du findest raus, dass du Vineyard bist. Und so ging es mir eben auch. Ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich Vineyard bin und so ist das meine geistliche Heimat geworden.
Aber dein Gott kennenlernen, war das eher eine Verstandesentscheidung?
Ja, also wir haben, da gab es so ein Konfirmandenwochenende, wo wir da eben ein Wochenende zusammen verbracht haben. Und ich war zu dem Zeitpunkt so an einem innerlichen Punkt, wo ich so gedacht habe, okay, ich glaube das alles, dass es diesen Gott gibt, dass es diesen Jesus gibt. Ich weiß es aber irgendwie nicht so richtig, was ich jetzt damit anfangen soll. So im Sinne von, ich glaube ja auch, dass es an der Antarktis Pinguine gibt, aber das hat jetzt irgendwie keine Relevanz für mein Leben so. Und wir haben dann auf dieser Konfirmandenfreizeit einen Film angeguckt, in der eben das Leben von Jesus dargestellt worden ist. Und da gab es am Ende so eine Einladung für so ein Übergabegebet. Habe ich gedacht, ah ja, interessant, und habe das gesprochen. Und wer wollte, war dann hinterher noch eingeladen mit Mitarbeitern auf dieser Konfirmandenfreizeit, einfach nochmal ein Gespräch drüber zu führen, so, was heißt denn das jetzt? Und wie kann es jetzt da weitergehen? Und das war eigentlich für mich dann wirklich mein Einstieg so in die, ja, ganz bewusste Jesus-Nachfolge. In dem Sinne war es schon eine Verstandesentscheidung, aber ich habe schon, im Rückblick würde ich das sagen, dass mich damals schon Jesus auch wirklich gerufen hat in dem Moment. Das habe ich so gespürt, ohne dass ich das da mit 13 so hätte in Worte fassen können.
Zu sagen, das war das erste Mal, dass du zu Gott gesprochen hast während diesem Gebet?
Ja, ich glaube, ich habe früher schon auch ab und zu mal so eher kindliche Gebete gesprochen, aber es war schon so ein klarer Vorher-Nachher-Moment für mich auf jeden Fall.
Sehr spannend. Also du bist in der Landeskirche aufgewachsen, genau, in Süddeutschland, ja, und jetzt bist du Leiter der Vineyard Dresden. Wie kommt man von Süddeutschland nach Dresden und wie kommt man aus der Landeskirche zu Vineyard?
Also der Weg von Süddeutschland nach Dresden, der war ganz banal. Da hat mich einfach das Studium hingeführt. Und ja, Dresden ist einfach im Laufe dieser Jahre, die ich dort studiert habe, ein Zuhause geworden. Ich habe da die Frau kennengelernt, die heute meine Ehefrau ist. Und so haben sich einfach Dinge ergeben. Ich würde auch sagen, wenn man es jetzt ein bisschen fromm betrachtet, da glaube ich schon, dass Gott da auch manche Dinge eingefädelt hat. Einfach, weil auch ein Stück weit meine Berufung hier in dieser Stadt liegt. Ja, und Landeskirche zu Vineyard, für mich war das so, dass ich eigentlich überhaupt keine ablehnende Haltung gegenüber der Landeskirche. Kenne da super engagierte, super tolle Leute, habe der Landeskirche viel zu verdanken, weil ohne diesen Pfarrer hätte ich wahrscheinlich nicht zu Jesus gefunden. Und gleichzeitig ging es mir eben wirklich so, dass ich von mir gemerkt habe, hey, Vineyard, das ist irgendwo meine geistliche DNA. Ich bin dann nach Dresden gezogen und ich habe mir viele Gemeinden angeguckt und überall, wo ich war, habe ich so gemerkt, es gab viele tolle Gemeinden, aber es war immer wieder so dieses Empfinden, ja, aber irgendwie ticke ich ein bisschen anders, ohne dass ich das immer so genau benennen könnte. Und dann bin ich mal eher zufällig auf so eine kleine Konferenz geraten, die eben eine Vineyard-Gemeinde veranstaltet hat. Ich erinnere mich da noch sehr genau dran, weil das für mich, glaube ich, nach diesem Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe, der wahrscheinlich prägendste Tag meines Lebens war. Also ich hätte da also ohne Übertreibung den ganzen Tag Rotz und Wasser verwenden können, weil ich so gedacht habe, hey, du hast jetzt jahrelang gedacht, für jemand wie mich gibt es wahrscheinlich kein geistliches Zuhause. Und auf einmal kommst du in so eine Gruppe und das war wirklich so dieses, es war ein Nachhausekommen. Das ist so ein klischeehafter Satz in der Vineyard-Bewegung, aber für mich war das wirklich ein Nachhausekommen, dieses Vineyard kennenlernen.
Kannst du drei Dinge benennen, wo du sagen würdest, das waren Ankerpunkte, da hast du gemerkt, so, das ist es?
Also mich hat sehr angesprochen, was wir in der Vineyard natürlich übernatürlich nennen. Also das bedeutet, wir strecken uns schon danach aus, auch Dinge mit dem Heiligen Geist zu erleben, Zeichen und Wunder zu erleben, aber auf eine sehr geerdete Art. Also man muss nicht rumschreien, man muss nicht irgendwie eine komische Sprache verwenden, du kannst das ganz normal sein, während du diese Dinge tust. Das war eine Sache. Die zweite Sache, die mich sehr angesprochen hat, ist ich überlege gerade, wie kann ich das formulieren, dass es nicht so super fromm klingt, aber so diese Hinwendung zur Welt, also einfach zu sagen, hey, wir sind aber trotzdem in diese Welt reingestellt. Es ist nicht ungeistlich, dass ich sage, ich gehe gern ins Kino und gucke mir einen Popcornfilm an oder ich habe einen Fernseher zu Hause stehen oder ich tue halt irgendwelche Dinge, die jetzt erstmal nicht fromm sind und das ist auch völlig in Ordnung. Also das hat mich angesprochen. Und auch so dieses Komm, wie du bist, du wirst stehen gelassen und das betrifft jetzt nicht nur die Art, wie du dich anziehst oder irgendwie, dass du akzeptiert bist, wenn du irgendwelche Brüche in deiner Biografie hast, sondern dass zum Beispiel auch jemand wie ich, der schon ja durchaus auch einen schrägen Humor hat und der das immer wieder erlebt hat, dass dann Leute so ein bisschen die Nase gerümpft haben, dass mir da wohl offensichtlich noch der heilige Ernst fehlt und solche Geschichten, das habe ich einfach bei Vineyard nie erlebt. Und in dem Sinne habe ich, wie gesagt, bis heute überhaupt keine ablehnende Haltung gegenüber der Landeskirche, aber ich habe einfach gemerkt, meine Familie ist Vineyard und deswegen hat die Landeskirche nicht aufgehört, zu meinen Freunden zu gehören, ich sage es mal so.
Super, das klingt total spannend. Also natürlich, übernatürlicher Lebensstil hatte ich angesprochen. Die Hinwendung zur Umgebung, also zu den Nächsten, zu den Menschen um uns herum, Glaube soll unser Umfeld prägen und komm, wie du bist.
Ja.
Gab es da bei dieser Konferenz so einen Moment, an den du dich ganz doll erinnerst, wo du gesagt hast, wow, das war irgendwie, das hattest du vorher noch nicht so gekannt, das hat dich total neugierig gemacht?
Also eigentlich an vielen Punkten fast das Gegenteil, aber genauso wichtig. Ich saß da drin und habe gedacht, wow, das atmet irgendwie das, was mich damals in dieser Gruppe so begeistert hat, diese Authentizität auch in den Anbetungszeiten, dieses, hey, wir sind zusammen auf dem Weg und wir sind jetzt nicht diejenigen, die alles gecheckt haben, sondern das ist was Spannendes, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir entdecken gemeinsam Dinge und fragen uns immer, was hat das jetzt auch für eine praktische Bedeutung von Montag bis Samstag und so. Also es waren eher die Wiedererkennungseffekte, also dieser Moment, dass ich gedacht habe, das ist ja jetzt was völlig Neues.
Gemeinsam auf dem Weg und man muss nicht alles gecheckt haben. Finde ich total genau, toll. Ja. Gut zusammengefasst. Also dann kennst du Jesus im Grunde schon wirklich sehr, sehr lange so. Also seit frühen Teenagerjahren, 13, 14 so. Ja. Wann war Glaube schwierig für dich?
Glaube war für mich schwierig, als eben diese Gruppe sich so langsam ja ein bisschen aufgelöst hat, weil mir dann zunehmend so dieses Umfeld gefehlt hat von einfach so diese Peers, mit denen ich zusammen Glaube irgendwie leben konnte. Und da gab es nie einen Moment, wo ich mich jetzt irgendwie aktiv entschieden habe, so ab heute glaube ich nicht mehr oder sowas. Aber das hat einfach zunehmend auch die Relevanz in meinem Alltag verloren. Das ist für mich auch bis heute sowas, wo ich einfach merke, also christliche Gemeinschaft kann definitiv herausfordernd sein. Wer wollte das bestreiten? Aber ich weiß auch, es ist auch einfach was ganz Wichtiges für mein Glaubensleben. Also ich kann und will nicht irgendwie als Einzelkämpfer mit Jesus unterwegs sein, weil es tut mir einfach nicht gut.
Vielleicht können wir da ganz kurz drüber sprechen. Anker deines Glaubens, was hält dich bei Jesus in all diesen Jahren? Du hast schon einen Punkt genannt, Gemeinschaft, mit anderen unterwegs zu sein. Was für Anker gibt es noch für dich?
Ein ganz wichtiger Anker für mich ist, dass ich mir eigentlich immer so gedacht habe, was ist mir wichtig, wenn ich irgendwann mal mit, keine Ahnung, 80 auf mein Leben zurückgucke. Und ich habe mir immer gedacht, mir ist wichtig, dass es dann irgendwie nicht egal ist, dass ich hier auf dieser Welt unterwegs war. Also einfach nur zu sagen, hey, ich hatte ein schönes, komfortables Leben und mehr war es nicht, das ist mir zu wenig. Und ich empfinde, mit Jesus unterwegs zu sein und das Leben zu leben, zu dem Jesus uns beruft, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Weg, mit dem eigenen Leben einen Unterschied zu machen. Und da ist es für mich erstmal nicht das Entscheidende, ob ich dann am Ende den Unterschied für 5 Leute gemacht habe oder für 5 Millionen, das sieht man dann. Aber einfach zu sagen, es ist nicht egal gewesen, dass ich auf dieser Welt war. So wie ich Jesus verstehe, ist er das beste Vorbild, das ich mir da denken kann. Und er ist auch derjenige, der mich am besten davor bewahrt, da in irgendwelche schrägen Richtungen abzubiegen, wo ich in der sage, so, ja, einen Einfluss habe ich vielleicht schon gehabt, aber gut, da ist es nicht gewesen. Also das will ich ja auch nicht am Ende. Also auch das ist was mich sehr stark bei Jesus hält. Und vielleicht ein dritter Punkt auch, dass ich eigentlich immer so wirklich empfunden habe, Jesus ist für mich da, wenn es schwierig wird. Das ist auch noch was, wo ich merke, so in herausgeforderten Zeiten in meinem Leben. Ich habe da sicher mit vielem gehadert, unter anderem auch immer mal wieder mit mir selber. Aber eigentlich so dieses an dieser Liebe und Gnade von Jesus, das war nie so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt gerade innerlich nicht mehr dran festhalten.
Okay. Anker des Glaubens, Gemeinschaft, hast du gesagt, einen Unterschied machen. Also wirklich sagen, ich will, mein Leben soll zu mehr dienen, als einfach nur, dass ich ein schönes Leben habe. Und einfach die Tatsache, dass Jesus da ist, wirklich. Ja. Was untergräbt deinen Glauben? Was hüllt ihn aus? Was sind rote Lampen in deinem Glaubensleben?
Also ich bin jemand, der relativ schnell auch dazu neigt, so mit sich selber zu hadern, also sprich so meine eigenen Unzulänglichkeiten, meine Grenzen, Situationen, wo ich merke, dass da vielleicht auch Anspruch und also Wirklichkeit und Anspruch an mich selber auseinanderklaffen. Das sind Dinge, die durchaus auch in meinem Glauben Herausforderungen sein können. Ja, ich merke auch so, ich bin schon jemand, ich muss mich da auch immer ein Stück weit disziplinieren, auch so diese ja, wirklich diese stillen Zeiten einzuhalten, in der Bibel zu lesen. Es ist halt einfach immer los. Und das geht uns ja oft so, dass man dann die die wichtigen Dinge hinten runterfallen lässt, weil so viel dringende Dinge da sind. Und das ist auch was, wo ich zunehmend merke, das ist eine Zeit, die ich mir nehmen will und muss. Das ist nicht was, was einfach von selber passiert, dass man sich da diese Zeit aus dem Alltag rausschneidet, um da wirklich mit Jesus Gemeinschaft bewusst zu leben, um in der Bibel zu lesen und diese Dinge. Also da muss ich auch so ein bisschen auf mich und meine Alltagsgestaltung achten.
Ich habe gemerkt, du bist jemand, der weit denkt, so, der auch, Gedankeskapazität hat, auf vielen unterschiedlichen Stockwerken gleichzeitig zu denken. Ich glaube, du bist Historiker, ist das richtig?
Genau, ich habe Geschichte und Politikwissenschaft studiert als zwei Hauptfächer, genau.
Thema Politik, Vineyard, wie politisch bist du? Wie würdest du diesen Begriff Politik für jemanden mal beschreiben, der davon überhaupt keine Ahnung hat?
Also beim Stichwort Politik denkt man vielleicht relativ schnell an solche Sachen wie Parteiprogramme, Gesetzgebungsverfahren, Bundestagsausschüsse, also sehr komplexe, schwierige Sachen auch. Ich würde aber Politik grundsätzlich erstmal deutlich weiterfassen. Für mich ist Politik die Frage, wie eine Gruppe von Menschen ihr Zusammenleben, ihr Miteinander organisieren und gestalten will. Und das kann ein 150-Seelen-Dorf sein, das kann ein Stadtteil sein, das kann ein Volk von 82 Millionen sein. Aber im Grunde genommen geht es erstmal um diese Frage, wie wollen wir unser Miteinander organisieren und gestalten. Und da sind Parteiprogramme ein Aspekt davon, aber da ist auch ein Aspekt davon, ob es zum Beispiel vor der Kita meiner Kinder eine Tempo-30-Begrenzung geben sollte. Auch das ist ein Aspekt von Zusammenleben. Und insofern würde ich sagen, hey, sobald du dich ein bisschen mit der Frage auseinandersetzt, wie denn das Miteinander aussehen sollte, denkst du eigentlich schon politisch.
Okay, und Vineyard, denke ich, was wir wollen, ist, wir bewegen uns bewusst im Spannungsfeld zwischen persönlicher Gottesbeziehung und gesellschaftlicher Verantwortung. Also Politik spielt für uns eine Rolle?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist für mich auch was mich bei Vineyard eben sehr, sehr anspricht. Das ist ja ein bisschen auch das, was ich vorher schon gesagt habe. Auf der einen Seite so immer diese Frage, wie kann denn Jesus in meinem Alltag wirklich relevant sein, in meiner ganz persönlichen Nachfolge und gleichzeitig zu sagen, wir sind aber in eine Welt reingestellt, in eine Umgebung reingestellt. Und meine Überzeugung ist, dass wir da schon auch Verantwortung haben von Jesus her. Und das muss jetzt eben nicht Politik im Sinne von Parteiprogrammen und Bundestagsausschüssen sein, aber dass ich mich grundsätzlich mal dafür interessiere, wie es denn in meiner Umgebung zugeht. Das ist, glaube ich, schon was uns als Jesus-Nachfolger angeht.
Unser Thema heute ist vor allen Dingen brandheiß, weil wir feststellen, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen sich Christen sehr politisch engagieren, aber auf eine Art, die vielleicht gar nicht so eine Art ist, wie wir das bei Jesus sehen. Da geht es viel um Macht, gezielte Machtergreifung. Und die Idee ist, mit dieser Macht eben auch Gutes zu tun. Wird da gerne mit dir als nächstes drüber reden und aber mit so einem kleinen Bogen anfangen. Hat sich Jesus eigentlich in die Politik seiner Tage eingemischt und wie?
Also ich würde sagen, Jesus hat sich definitiv in die Politik eingemischt und zwar in der Form, dass er das Establishment seiner Zeit immer wieder sehr herausgefordert hat. Was wir bei Jesus nicht finden, ist, dass er sich jetzt so unmittelbar zur Tagespolitik äußert oder da für irgendwelche, keine Ahnung, Parteien das Wort ergreift. Das hat aber natürlich auch was damit zu tun, dass in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, eben Judäa römisch besetzt war. Also sprich, da gab es im Grunde genommen für die Juden damals überhaupt keine Möglichkeit, politisch zu partizipieren. Und dann gab es natürlich noch eine jüdische Elite, die natürlich auch gesellschaftlichen Einfluss hatte. Aber wie gesagt, da merkt man, dass Jesus eben diese Gruppe auch immer wieder sehr stark herausgefordert hat und konfrontiert hat auch.
Also die jüdische Erwartung zur Zeit Jesu war ja eine Messias-Erwartung. Ja, da wird jemand kommen, der befreit uns von den Römern, der stellt Gottes Herrschaft auf Erden her. Als Jesus dann kommt, erfüllt er aber nicht, also diese Machtübernahme-Erwartung erfüllt er eigentlich nicht. Was macht Jesus?
Also ich glaube, was wir bei Jesus sehr stark sehen, ist, dass er so dieser menschlichen Vorstellung von Macht, oder ich sag mal vielleicht diese weltliche Vorstellung von Macht, wo es eben schon um Dominanz, um Durchsetzung geht, eigentlich das entgegensetzt, was wir so in der Vineyard das Reich Gottes nennen. Also so diese Frage, wie sollte das Miteinander eigentlich aussehen, wenn das wirklich alles so läuft, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat oder eigentlich vorstellt. Und das hat ganz viel damit zu tun, zum Beispiel mit der Frage, wie wir mit marginalisierten Gruppen umgehen, mit Leuten, die schwach sind, die arm sind. Das ist was sich durch die gesamte Bibel durchzieht, dass Gott eben immer wieder bei den Propheten sagt oder auch Jesus sagt, hey, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist im Grunde genommen, merkt man da, wie bei Jesus eben, ja, wenn man so will, zwei Reiche aufeinander krallen. Das ist dieses weltliche Reich mit der Machtvorstellung, die eben dort existiert, und dieses Reich Gottes, so ein Upside-Down-Kingdom, das ist so ein Stichwort, das man manchmal hört. Also eigentlich wird es auf den Kopf gestellt. Der König der Könige kommt als Diener, geht vor seinen Jüngern auf die Knie, wäscht ihnen die Füße, was nach dem damaligen Verständnis eine super erniedrigende Tätigkeit war. Und das zeigt nochmal deutlich, dass Macht im Reich Gottes anders verstanden und gelebt wird, als es eben hier auf dieser Welt sehr oft der Fall ist.
Unsere Hoffnung in Vineyard ist ja, Jesus-mäßig zu leben. Also wir haben diesen Begriff geprägt und also Dinge zu tun, wie Jesus sie getan hat. Und unsere Hoffnung ist, dass wir einem Reich Gottes Verständnis eben folgen. Also wir sagen ja, Gott ist dabei, die Macht zu übernehmen, und das möchte er und das ist auch gut so. Aber er tut das nicht mit Gewalt, sondern mit dienender Gerechtigkeit. Also er kommt eigentlich und dient den Menschen. Und ich hatte das schon angedeutet, wir erleben eben Christen in aller Welt, die eigentlich versuchen, einen anderen Weg zu gehen und über direkte Einflussnahme, über Machtpolitik vielleicht auch über Geld, also solche Dinge, politisch Jesus in ihre Umgebung zu platzieren. Der Seven Mountains Gedanke ist da so ein Stichwort. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was mit Seven Mountains gemeint ist.
Genau, also Seven Mountains, das ist jetzt in der Kurzversion der Gedanke, dass es bestimmte Bereiche gibt, die unsere Gesellschaft sehr stark prägen. Also dazu gehören zum Beispiel die Medien, dazu gehört das Bildungssystem, dazu gehört natürlich auch die Politik. Dazu gehören Familien, also der ganze Familiengedanke. Und so hat man eben sieben Bereiche definiert, von denen man sagt, das übt einen starken Einfluss aus, nach welchen Werten unsere Gesellschaft lebt. Und die Idee dabei ist zu sagen, dass Christen sich bewusst danach ausstrecken, in diesen sieben Bereichen Einfluss zu nehmen, weil das eben eine Multiplikationswirkung hat. Also sprich, Christen sollten sich zum Beispiel danach ausstrecken, in der Medienlandschaft Einfluss zu gewinnen, weil das wiederum Einfluss drauf nimmt, wie in den Medien berichtet wird über bestimmte Dinge. Das ist so dieser Seven Mountains Gedanke.
Klingt ja eigentlich total positiv erstmal. Huh? Was ist die Gefahr?
Also die Gefahr, die ich dort sehe, ist, dass im Grunde genommen geht es ja schon dabei auch um Macht am Ende des Tages. Macht ist bei uns im deutschen Sprachgebrauch inzwischen so ein bisschen ein Unwort geworden. Das ist eigentlich immer ein bisschen negativ besetzt. Jetzt, wenn man das Wort Gestaltungsspielraum nimmt, dann ist das nichts anderes als Macht und klingt gleich viel positiver. Also insofern, mir geht es gar nicht grundsätzlich darum, diese Vorstellung von Macht zu verdammen, weil wenn du so willst, habe ich als Leiter einer Vineyard-Gemeinde in einer gewissen Weise auch Macht. Ein Politiker hat Macht. Aber der springende Punkt für mich ist an dieser Seven Mountains-Geschichte, dass wenn ich so in die Kirchengeschichte reingucke, dann stelle ich einfach fest, also Christen sind mit den Versuchungen, die Macht eben auch immer beinhaltet, mindestens mal nicht besser umgegangen als Leute, die nicht mit Jesus unterwegs sind oder die eben nicht an Gott glauben. Und das ist halt zum einen, glaube ich, eine große Gefahr, dass es zum Machtmissbrauch kommt. Und das kann ja sogar in bester Absicht passieren. In dem Sinne, dass man halt sagt, naja, jetzt gucken wir halt, dass wir die Sünde in unserer Gesellschaft loswerden, indem wir sie kriminalisieren. Und das zusätzlich, und das ist erstmal das erste Problem, also Menschen leiden drunter, wenn Christen Macht missbrauchen, so wie sie unter jedem Machtmissbrauch leiden. Das zweite Problem dabei ist, dass Machtmissbrauch im Namen von Jesus am Ende des Tages auch Jesus selber eigentlich beschädigt, seinen Ruf beschädigt. Und das ist in dem Sinne geistig gesehen eigentlich noch schlimmer, als wenn Leute Macht missbrauchen, die, wo das eben nicht mit Glauben in Verbindung steht. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zurückhaltend mit solchen Ansätzen, die sich am Ende des Tages aus einer Glaubensmotivation raus nach Macht ausstrecken, weil die Gefahr, dass das schief geht, ist einfach sehr real. Deswegen rate ich da zur Vorsicht.
Jesus hatte ja unbegrenzten Gestaltungsspielraum, also unbegrenzte Macht zur Verfügung. Wie ist er mit Macht umgegangen?
Ja, super spannend. Also eine Sache, die mich sehr bewegt, ist diese Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, hey, ich könnte Legionen von Engeln herbeirufen, die hier für mich kämpfen und alles platt machen, und ich entscheide mich trotzdem, diesen Weg zu gehen, ans Kreuz. Und da merkt man eben, also Jesus hat sich in dem Sinne nicht nach weltlicher Macht ausgestreckt. Also auch als sie ihn an diesem Ereignis, das wir ja heute als Palmsonntag feiern, dieser Einzug nach Jerusalem, also Jesus hat es zugelassen, dass sie ihn gefeiert haben als König, aber er hat sozusagen diese Macht nicht ergriffen, hat nicht jetzt die Jesus-Revolution gestartet und irgendwie angefangen, die Römer zu bekämpfen. Und das ist sowas, was mir bei Jesus eben wirklich auffällt. Er hätte gekonnt und hat es eben doch nicht getan. Und hat eigentlich im Grunde genommen wirklich eher so diesen, ich sag mal, diesen Sauerteig-Ansatz. Also ich lebe was vor, ich gebe an Menschen weiter, was ich wichtig finde. Ich präge Menschen und habe auf diese Weise peu à peu eigentlich diese Bewegung gestartet, die dann später zur Kirche geworden ist. Also das ist das, was ich bei Jesus sehe. Dann kommt natürlich mit dem Pfingstereignis da auch nochmal der Heilige Geist mit dazu. Auch das spielt natürlich eine Rolle bei dem, bei der Entwicklung, die da stattfindet. Aber eben, wie gesagt, das Entscheidende bei Jesus ist für mich, dass er auf der einen Seite dort, wo es dran war, auch wirklich das Establishment herausgefordert hat, wo eben Anspruch und Wirklichkeit auseinandergeklafft haben, dass er selber aber nie sozusagen danach gegriffen hat, Macht im weltlichen Sinne auszuüben.
Es gibt ein ganz schönes Zitat, was ich gefunden habe. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber jemand, denke ich, aus dem Vineyard-Umfeld hat das gesagt über den Seven Mountains-Gedanke. Und er hat gesagt, ja, als Vineyard sind wir eigentlich auf einem anderen Weg. Wir sind nicht auf diesen Seven Mountains zugegen, sondern wir sind eigentlich in den Tälern unterwegs und dienen den Menschen, die Jesus in der Bergpredigt beschreibt.
Ja, das finde ich auch einen entscheidenden Unterschied. Also dieser Seven Mountains Ansatz ermutigt ja schon dazu, sich nach den Leuten auszustrecken, die wirklich Einfluss haben, oder zu jemand zu werden, der Einfluss hat. Und ich denke, das ist erstmal auch nicht verboten oder so. Also Jesus hat auch die einflussreichen Leute lieb, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man als Jesus-Nachfolger eine Position hat in der Gesellschaft, die mit Einfluss verbunden ist. Aber gleichzeitig glaube ich, die Bibel fordert uns immer wieder sehr klar auf, Menschen im Fokus zu haben, die wirklich marginalisiert sind. Die Armen, die Zerbrochenen, die Gefangenen, die Kranken, die Behinderten. Und das sind typischerweise Leute, die in unserer Gesellschaft gerade eben keine einflussreiche Position haben. Deswegen sind sie ja marginalisiert. Und ich finde halt, dass bei so einem Seven Mountains Ansatz eine gewisse Gefahr drin ist, dass man anfängt, in so einem Kosten-Nutzen Denken, sich um Menschen zu kümmern. Es ist eine gewisse Gefahr drin, dass einem das passiert.
Wenn es um Politik geht, habe ich das Gefühl, dass deutsche Christen recht polarisiert denken. Entweder sie haben eine ganz starke Meinung oder sie äußern sich wenig oder trauen sich wenig zu, politische Aussagen zu machen. Zu welcher dieser beiden Gruppen würdest du die Menschen in Vineyard Dach eher einordnen? Und was wäre dein Wunsch?
Also ich glaube, grundsätzlich findet man wahrscheinlich auch innerhalb von Vineyard Dach beide Gruppen. Ich glaube aber auch, dass eben durch unser Empfinden, dass wir eine Verantwortung haben für unsere Umgebung, in die wir reingestellt sind, vielleicht eine größere Offenheit oder ja, Menschen vielleicht stärker ermutigen, auch politisch zu denken, als das möglicherweise in anderen Bewegungen oder Denominationen der Fall ist. Und insofern glaube ich, wir sind, also wie gesagt, wir sind nicht politisch im Sinne von, dass wir eine parteipolitische Bewegung sind, aber wir sind im Sinne meiner Definition, also wir interessieren uns dafür, wie Gesellschaft aussehen sollte, wie Menschen zusammenleben sollten. In dem Sinne sind wir, glaube ich, schon eine relativ politische Bewegung, ohne dass deswegen jetzt jeder, der sich zu Vinja zählt, gleich sagen muss, das ist mein großes Lebensthema.
Was wäre dein Wunsch für Vinyard? Wie könnte jemand, der in Vinyard Dach sich dazu zählt, sich als politisches Wesen wahrnehmen und das nach außen vertreten?
Also mein Wunsch wäre, dass wir Menschen ermutigen, sich auch politisch zu engagieren, wenn sie merken, das ist einfach was, was ihnen auf dem Herzen liegt. Dass wir auch uns hinter Menschen stellen, die das tun. Das hat was mit Gebet zu tun zum Beispiel. Das hat was damit zu tun, dass wir solche Menschen auch ja, schon ganz banal damit unterstützen können. Also wir hatten mal eine Zeit lang jemand bei uns in unserem Vinyard, der eine, ja, sag ich mal, eine relativ exponierte Position in der Politik hatte. Und mir war das zum Beispiel immer wichtig, dass wenn er bei uns in Veranstaltungen ist, Hauskreise, Gottesdienst, was auch immer, dass er einfach als der, ich nenne jetzt einen gefundenen Namen, das kann einfach der Thomas sein, das ist jetzt nicht der Politiker, der das und das macht, damit er dort einfach auch einen Rückzugsort hat, wo er einfach Privatmensch sein kann. Mhm. Das war mir zum Beispiel immer wichtig und ich glaube auch, dass es bei Leuten, die so eine herausgehobene Position haben, was wichtig ist, dass man ihnen diese Rückzugsräume ermöglicht.
Deine Stadt Dresden ist politisch natürlich wirklich ein Hotspot und viel in der Presse gewesen in den letzten Jahren so, meistens wegen rechten Gruppierungen, die sich sehr manifestiert haben. Wie ist es für die Vinyard Dresden? Wie findet ihr einen Weg, Menschen nicht abzulehnen, auszugrenzen und trotzdem eine Linie in den Sand zu ziehen und zu sagen, das ist böse und das können wir so nicht stehen lassen?
Also zum einen muss man sagen, dass wir in unserer Vinyard dort eigentlich nie größere Konflikte hatten an dem Punkt, weil ich glaube, dass ja wahrscheinlich Leuten, die jetzt wirklich strafrechts denken, ist die Vinyard möglicherweise auch zu links. Also keine Ahnung, aber das war zumindest, weil ich weiß von anderen Gemeinden, da ist es immer wieder ein Riesenthema, weil bei uns haben wir das so nicht erlebt. Aber gleichzeitig ist es eine super wichtige Frage, also wie gelingt uns das, wie gehen wir mit Menschen um, die halt dort an dem Punkt anders denken und mit denen haben wir ja trotzdem Berührung. Zum einen finde ich es wichtig, sich selber klarzumachen, wo ziehe ich denn diese rote Linie? Und ich ziehe sie für mich nicht dort, wo ich sage, da habe ich halt politisch eine andere Meinung, sondern ich ziehe sie für mich dort, wo ich empfinde, das ist jetzt wirklich nicht mit den Werten vereinbar, die ich bei Jesus und in der Bibel wahrnehme. Also ich mache ein konkretes Beispiel. Also dort, wo Menschen weniger Wert zugesprochen wird, weil sie die in Anführungszeichen falsche Hautfarbe haben, empfinde ich, das ist eine rote Linie, das ist mit der Bibel, wie ich sie lese, einfach nicht in Einklang zu bringen. Jetzt, wenn irgendjemand sagt, ich bin dafür, dass das Gendern verboten wird, da habe ich eine persönliche Meinung dazu, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, na Moment mal, das kannst du als Christ aber nicht sagen. Und das eben, das finde ich wichtig, da zu gucken, also wo ist es wirklich ein eklatanter Widerspruch zu biblischen Werten, wie ich sie verstehe, und wo hat jemand vielleicht einfach eine andere politische Meinung als ich. Und dort, wo jemand eben kommt und wirklich eben so eklatant andere Werte vertritt, da lehne ich den trotzdem persönlich nicht ab. Also der Anspruch, den ich an mich selber habe, ist, ich möchte mit jedem im Gespräch sein, der sich seinerseits dem Gespräch nicht verweigert. Das finde ich was ganz Wichtiges. Ich versuche mir auch immer die Frage zu stellen, warum denken Leute so, wie sie denken? Also wenn jemand der festen Überzeugung ist, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe weniger wert sind, Das muss ja irgendwo herkommen. Das ist was ich einfach versuchen will zu verstehen. Und eben, wie gesagt, dann auch wirklich zu versuchen, diesen Menschen das Gefühl zu geben, ich habe vielleicht große Mühe mit deiner Einstellung und ich finde, das darf man auch ansprechen, aber ich lehne dich persönlich als Menschen nicht ab. Mhm. Und ich will nicht behaupten, dass mir das immer hervorragend gelingt. Auch da bin ich nur ein Mensch, da bin ich wieder bei meinen eigenen persönlichen Grenzen. Aber das ist zumindest mal was, wo ich an mir arbeiten will und eben wirklich, ja, auch mir das vom Heiligen Geist schenken lassen will, Jesus ähnlicher zu werden, im Sinne von, dass ich Menschen wirklich auch mit Wahrheit konfrontiere, wie ich sie wahrnehme, aber gleichzeitig ihnen nicht mit Ablehnung oder sogar Hass begegne.
Ja. Müssen wir zu jedem politischen Thema eine Meinung haben und diese auch öffentlich vertreten?
Nein, das denke ich auf keinen Fall. Es spricht nichts dagegen, zu einzelnen Dingen eine politische Meinung zu haben. Aber als Bewegung müssen wir uns nicht zu allem äußern. Und vor allem ist es auch so, dass ich denke, so innerhalb dieses Spektrums von Dingen, die jetzt nicht im krassen Widerspruch zu biblischen Werten stehen, müssen wir das als Vineyard und wollen wir das als Vineyard ja auch aushalten, dass es da einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich fände das nicht gut, wenn die Leitung von Vineyard Dach sich jetzt hinstellen und sagen würde, wir machen jetzt ein offizielles Statement zum Thema Genderverbot beispielsweise. Ich meine, da habe ich, wie gesagt, eine persönliche Meinung. Aber ich finde, da sollte man jetzt nicht den Anspruch von geistlicher Wahrheit vermischen mit politischen Überzeugungen, die ja jeder haben darf.
Okay. Hey, vielen Dank, Christian. Super spannendes Gespräch. Ganz viele Puzzleteile, die zusammenkommen, glaube ich. Wir haben darüber gesprochen, dass Politik im Grunde einfach bedeutet, Einfluss zu nehmen in seinem natürlichen, direkten Umfeld. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus auf jeden Fall auch politisch auftritt, aber dass er im Grunde nicht eine politische Machtübernahme anstrebt, sondern dass er eher eine Veränderung der Herzen, vielleicht könnte man sagen, den Menschen nahezubringen. Meine Frage wäre jetzt noch so ein bisschen an Vineyard gerichtet. Was würdest du sagen, welche politischen Themen müssten wir als Vineyard-Bewegung viel mutiger ansprechen, wenn wir als Freunde von Jesus, und das ist ja oft, wie wir über uns reden, wirklich glaubwürdig sein wollen?
Also was ich bei Jesus wahrnehme, ist, dass er ja immer wieder geistliche Wahrheit über seinen persönlichen Komfort gestellt hat, definitiv. Und was ich mir wünschen würde, und da packe ich mich auch zuallererst an der eigenen Nase, ist, dass wir auch mutig bleiben und dort, wo es dran ist, mutig werden, Themen anzusprechen, die ganz offensichtlich geistlich wahr sind und die trotzdem durchaus an der Komfortzone kratzen. Ein großer Teil unseres Wohlstands, den wir in der westlichen Welt haben, basiert eigentlich darauf, dass der globale Süden ausgebeutet wird. Das ist völlig unbestreitbar. Und hätten wir eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, da würde es dem globalen Süden deutlich besser gehen. Allerdings hätte die westliche Welt auch ein ganzes Stück weniger Wohlstand, als sie das momentan hat. Und ich finde, wir sind da schon manchmal in der Versuchung, bei solchen Sachen auch ein bisschen leiser, ein bisschen zahmer zu sein. Also nicht nur wir Vineyard, sondern wir Christen insgesamt. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir einfach den Mut haben, auch dort die Stimme zu erheben, wo wir einfach wissen, dass das würde jetzt auch wirklich was kosten, an dem Punkt, nach den Werten der Bibel zu leben. Ein anderes Thema ist so dieses Beispiel Flüchtlingspolitik. Natürlich gibt es Herausforderungen rund um das Thema Migration, die müssen auch gelöst werden. Aber gleichzeitig ist ja der momentane Stand der Dinge der, dass wir wirklich zigtausende von Menschen, auf gut Deutsch gesagt, im Mittelmeer verrecken lassen, damit die nicht bei uns umkommen. Und das passiert im Namen von der EU, zu der wir ja gehören. Und da ist für mich so die Frage, also sind wir da jetzt irgendwie still? Bleibt es da ein bisschen bei höflichen Facebook-Posts, dass wir das nicht so gut finden? Oder ist es wirklich was, wo wir uns hinstellen und sagen, ey Leute, das kann doch nicht sein, dass Frontex irgendwelche nicht seetauglichen Flüchtlingsboote aufs Mittelmeer rausschleppt, wohl wissend, dass man von diesen Menschen nie wieder was hören wird. Und wir sagen halt, ach naja, was soll man da machen? Also das ist sowas, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir auch als Vineyard Dach da immer wieder auch eine mutige Stimme sind und bleiben und werden. Ein zweiter Bereich, den ich mir sehr wünschen würde, ist, dass wir als Vineyard Dach auch immer wieder eine starke Stimme sind. Ja, inzwischen muss man sagen, zur Verteidigung auch einfach unserer pluralistisch freien Gesellschaft, denn die ist ja nur sehr unter Beschuss aus verschiedenen Richtungen. Und für mich ist in dem Moment, es war gar nicht so sehr das Entscheidende, ob das von rechts kommt. Mich stört es genauso, wenn es von links kommt oder von islamistischer oder von christlich-fundamentalistischer Seite. Ich bin einfach wirklich fest davon überzeugt, dass wir Jesus-Nachfolger unserem Glauben nirgendwo besser leben können als in einer freien, pluralistischen Gesellschaft. Also auch ein wie auch immer gestalteter Jesusstaat wird uns, glaube ich, am Ende weniger Freiheit lassen, als das eine demokratische, pluralistische Gesellschaft tut. Und da, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich mir schon wünschen oder wünsche ich mir, dass Vineyard da auch eine starke Stimme ist, um diesen Pluralismus, diese Freiheit auch zu verteidigen. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass wir jetzt, Vineyard muss gegen rechts sein, sondern Vineyard, empfinde ich, sollte gegen Versuche sein, diesen Pluralismus, diese Freiheit zu untergraben, egal von welcher Richtung das kommt.
Wir haben den Begriff Reich Gottes kurz genannt am Anfang. Ich würde damit gerne schließen, einfach nochmal einen Blick auf dieses Reich Gottes machen. Das ist ein Begriff, den Jesus benutzt, wo er sagt, das Himmelreich Gottes oder die Herrschaft des Himmels, die bricht jetzt an mit mir. Das bedeutet, Gott richtet seinen Willen auf, richtet seine Gerechtigkeit auf. Und das ist, woran wir fest glauben. Das ist, wozu Jesus den Heiligen Geist auch schickt. Und das ist, wo wir uns führen lassen wollen in Vineyard Dach. Ja, dieser Gedanke des Kommens des Reiches Gottes, inwiefern gibt er dir Hoffnung, wenn du an die politische Welt, politische Landschaft in Deutschland, Österreich, Schweiz denkst?
Also mir gibt er Hoffnung, also zum einen, dass da einfach unsere Gesellschaft ein Stück dem ähnlicher wird, wie Jesus sich oder wie Gott sich das vorgestellt hat. Also eben, was dieses ganze Thema Gerechtigkeit angeht. Wie gehen wir mit marginalisierten Gruppen um? Und das ist für mich schon mal was, wonach ich mich wirklich ausstrecken will. Und dann ist für mich so ein Aspekt von Reich Gottes eben nicht nur die Zeichen, also die Zeichen und Wunder, obwohl ich das ganz toll finde, wenn so was passiert, keine Frage, sondern für mich ist Reich Gottes auch dadurch gekennzeichnet, dass Charakterveränderung bei Menschen stattfindet. Das brauchen wir so, so dringend in dieser Welt. Also gerade heute merken wir ja, Integrität, Charakterstärke, das sind so wichtige Dinge. Und ich glaube einfach, dass das was ist, wo wir wirklich einen Unterschied machen können als Jesus-Nachfolger. Also da, wo wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns Jesus ähnlicher macht, da werden wir immer noch keine perfekten Menschen sein, aber wir werden hoffentlich integre Menschen sein. Wir werden Menschen sein, die sich nicht vom Applaus von irgendjemandem abhängig machen, sondern von Werten, von auch einfach von dem Ja, das Gott zu uns hat. Und mit dieser Charakterstärke, mit dieser Integrität auch Verantwortung zu übernehmen. Es gibt auch integre Menschen, die mit Jesus gar nichts zu tun haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jeder, der in die Politik geht und integer ist, ist einfach ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Und da macht mir das Hereinbrechen des Reiches Gottes einfach auch große Hoffnung.
Vielen Dank, Christian. Schöne Aussage. Und man merkt wirklich, dass du da auch Hoffnung hast. So. Und ich wünsche mir, dass du das reinträgst nach Vineyard Dach, dass du da nicht aufhörst, drüber zu sprechen und uns zu ermutigen, politisch zu sein, Farbe zu bekennen, Linie in den Sand zu ziehen und zu sagen, dafür steht Jesus, ohne gewaltvoll zu versuchen, eben die Macht zu ergreifen. Stark.
Vielleicht, wenn ich einen abschließenden Gedanken noch sagen darf, lasst uns wirklich darauf achten, nie zynisch zu werden. Und die Versuchung ist so groß in unserer heutigen Zeit, wo so viel Schlimmes passiert, wo man oft das Gefühl hat, das ist irgendwie so, ja, fühlt sich fast sinnlos an, sich bei bestimmten Punkten zu engagieren. Und da ist eben die Versuchung, groß zynisch zu werden. Aber ich glaube, das ist mit das Destruktivste, was es gibt, wenn Menschen zynisch werden. Und das ist für mich eine Hoffnung und ein Wunsch, dass wir als Vineyard-Bewegung nie zynisch werden, dass wir immer auf eine liebevolle Art korrigieren, wenn Leute sich zynisch äußern. Und das ist auch was, wo ich sage, hey Leute, wenn ihr... Mir passiert das manchmal, ich haue manchmal auf Facebook Sachen raus, wenn ich frustriert bin, die dann sich auch zynisch, sarkastisch anhören. Und da bin ich dankbar für jeden, der mir auf eine liebevolle Art sagt, hey, das ist eigentlich keine konstruktive Art, mit den Herausforderungen umzugehen. Also lasst uns wirklich dem Zynismus widerstehen.
Yeah, super, Christian. Vielen Dank, starker Abschluss. Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? An alle Zuhörerinnen und Zuhörer geht ein großes Dankeschön, dass ihr uns gefolgt seid. Und vergesst nicht, bleibt im Flow!